Ja, und jetzt wollt ihr auch noch eine Predigt, oder? Dabei haben wir schon so viele gute Lieder gesungen mit so viel Botschaft. Aber gut, ich hab was, ja. Du bist der Gott, der mich sieht. Ja, das hat uns jetzt schon durch diesen Gottesdienst begleitet. Jutta hat den Auftakt gemacht mit dem Zeugnis. Und auch ich habe mir gedacht, ja, wir haben dieses Jahr genau mit diesem Vers, mit dieser Jahreslosung begonnen. Heute vor genau 52 Wochen hatten wir auch Gottesdienst am 1. Januar. Und heute schließen wir es mit diesem Gottesdienst wieder ab. Am Anfang des Jahres stand Antje, meine Frau, hier vorne und hat über die Jahreslosung gesprochen, die sich ja seitdem hier im Eingangsbereich in Form eines Spiegels befand, sodass man sie immer wieder vor Augen haben konnte. Schade, dass der Spiegel jetzt wegkommt. Der war auch einfach praktisch beim Reinkommen noch die Haare richten. Dafür kommt dann eine neue Jahreslosung hin. Ja, ich möchte den Satz nochmal aufgreifen, jetzt zum Ende des Jahres. Ja, ich denke, ihr wisst noch, wo dieser Satz in der Bibel zu finden ist. Es ist die Geschichte von Abraham, Hagar, Ismael. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 15, kann man nachlesen, wie Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Damals hieß er noch Abram. Und er hat ihm verheißen, dass er ganz, ganz viele Nachkommen bekommen wird. Unzählig viele. Er sagt, schau die Sterne am Himmel. Kannst du sie zählen? So viele Nachkommen will ich dir geben. Und da war Abraham schon ziemlich alt und seine Frau auch. Und sie waren kinderlos. Und trotzdem heißt es dann in Vers 6, Abraham glaubte Gott und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ganz bekannter Vers, der dann ja auch im Römerbrief aufgegriffen wird und Abraham als der Vater des Glaubens bezeichnet wird. Ja, und wie geht die Geschichte dann weiter? In Kapitel 16 sagt dann aber Sarai, seine Frau, tja, wir haben keine Kinder, ich kriege keine Kinder, also was machen wir? Nimm meine Magd zur Frau, zur Nebenfrau. Und ja, das war damals wohl tatsächlich üblich, wenn eine Frau kinderlos geblieben ist, dann hat der Mann eventuell die Magd genommen, an ihrer Stelle sozusagen. Und wenn sie dann schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat, dann galt es auch als das Kind der Frau. Und damit dachte die Sarah, dann kommen wir eben auf die Weise zu unserem Kind. Ja, und genauso geschieht es auch. Abraham macht es, er hört auf die Stimme seiner Frau und die Magd Hagar wird schwanger. Ja, und dann heißt es, hat sie ihre Herrin verachtet. Dann hat sie sich plötzlich natürlich als was Besseres gefühlt. Sie hat keine Kinder bekommen, sie bekommt jetzt ein Kind, ist natürlich eine Ehre. Aber das hätte ihr vielleicht genügen sollen. Nein, sie hat ihre Herrin verachtet, wie auch immer. Und die daraufhin hat sie dann gedemütigt, vielleicht auch misshandelt, was sicher auch nicht in Ordnung war, sodass Hagar dann geflohen ist, schwanger mit dem Kind im Bauch. Und dann lesen wir jetzt mal genauer rein ab Vers 7 im Kapitel 16. Dann heißt, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Engel des Herrn ist so eine Bezeichnung, die im Alten Testament immer wieder auftaucht. Und an vielen Stellen, wenn man hinschaut, gewinnt man den Eindruck, ja, das ist eigentlich fast Gott selber, also vielleicht tatsächlich Gott selber. Engel des Herrn, vielleicht einfach nur eine Umschreibung, dass da wirklich Gott selber da war. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Interessante Frage, oder? Wenn Gott es ist, fragt er sie, woher kommst du? Als ob er es nicht wüsste. Und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Die zweite Frage aber, wohin sie geht, beantwortet sie nicht. Ich vermute, sie konnte sie gar nicht beantworten. Wahrscheinlich war ihr gar nicht klar, wo sie eigentlich hin will. Sie wollte einfach nur weg von Sarai. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Im Wesentlichen die gleiche Zusage, die Gott eben im Kapitel vorher auch Abraham gegeben hat. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Was bedeutet dieses denn? Du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Ismael bedeutet, Gott hört. Also dreimal, da sprach der Engel des Herrn zu ihr, ganz klare Anweisung, geh zurück, demütige dich unter ihre Hand, dien ihr wieder, kehr sozusagen in die Position zurück, aus der du geflohen bist, und dann aber eine großartige Verheißung über das Kind in ihrem Bauch. Es geht dann noch weiter im Vers 12 über diesen Ismael. Er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also, vielleicht keine so gute Verheißung, oder? Dass so ein richtiger Rabauke sein wird, der sich mit allen anlegt und ständig Händel hat. Aber okay. Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Stimmt, da steht es ja sogar direkt. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen El Roi, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. El bedeutet immer Gott, das steckt ja auch im Ismael drin und im Samuel und auch in Israel. Oder eben hier, wir kennen auch so Bezeichnungen wie El Shaddai oder hier eben El Roi, der Gott des Sehens, der Gott, der sieht, der Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roi, heißt Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Also, sie ist ganz offensichtlich zurückgegangen und der Sohn kommt zur Welt. Naja, und dann könnte man ja meinen, dass Gott seinen Bund mit Abraham damit schon erfüllt hat. Aber das ist dann eine andere Geschichte, dass dann ja ein paar Kapitel später der eigentliche Sohn Isaak kommt. Aber bleiben wir bei der Geschichte. Einfach ein paar Gedanken dazu. Ja, sie bezeichnet ihn hier als den Gott, der sie sieht. Und der Gott, der hört. Beides, denke ich, wichtig. Also, und so habe ich mir eben auch jetzt wieder die Tage gedacht, ja, Gott sieht mich, Gott hört mich. Gott sieht dich, Gott hört dich. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, bei dem Gedanken, egal was du tust, Gott sieht dich. Ist das beruhigend oder ist das vielleicht auch beunruhigend? Er sieht auch alles, was du im Verborgenen tust, was du vielleicht lieber nicht tun solltest. Keine Ahnung, was das sein könnte. Bei der Steuererklärung schummeln ist immer so ein Lieblingsbeispiel. sieht ja keiner, merkt auch keiner. Gott sieht's. Wenn du am Abend, wenn die Familie schon im Bett bist, deinen Computer anmachst und irgendwelche Webseiten besuchst, die du auch lieber nicht besuchen solltest, ich weiß es nicht, Gott sieht's. Wenn du deinen Kollegen so unter den anderen Kollegen ein bisschen schlecht redest, weil du gern die Position haben willst, die er hat oder die er auch haben will, Gott hört's. Ja, es gibt manche Bibelstellen, die auch das bestätigen im Prediger 12, Vers 14. Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Oder 1. Korinther 4, Vers 5. Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Ja gut, das ist der eine Aspekt, der einen vielleicht beunruhigt, dass Gott alles sieht, was man tut. Wenn einem das dann bewusst wird, naja, dann ist es gut, Buße zu tun und diese Dinge dann mit Gottes Hilfe bleiben zu lassen. Ja, und das andere ist natürlich positiv, oder? Einfach das Bewusstsein, Gott sieht mich, Gott achtet auf mich, Gott interessiert sich für mich, Gott sieht dich in deiner Angst, in deiner Not. Er sieht dich, wie du vielleicht am Arbeitsplatz rackerst oder in der Schule dich abmühst oder an der Hochschule. Er sieht, wie du vielleicht um deine Ehe kämpfst. Er sieht, wie du darunter leidest, wenn sich deine Kinder irgendwie von dir abwenden oder da irgendwas dazwischen steht. Er sieht einfach alles. Er sieht, ja, er sieht dein Innerstes und er sieht es gnädig an und er will dir helfen in dieser Situation, was immer es sein mag. Unser Gott ist ein Gott, der uns hört und sieht. Mir ist da im Kontrast ein Vers aus Offenbarung 9, 20 eingefallen. Über Götzen wird da gesagt, also ich lese den ganzen Vers. Die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Finde ich eine nette Charakterisierung von Götzen. Man betet sie zwar an, aber sie können weder sehen, noch hören, noch wandeln. Man muss sie umhertragen, weil sie selber nicht laufen können. Unser Gott hört und sieht uns. Halleluja. Ja, und er geht dir nach und findet dich, egal wohin du vielleicht fliehst. Er ist der Hagar begegnet und hat sie gefunden, und so haben wir es in dem Lied ja auch gesungen, da kommt es auch zum Ausdruck, deine Gnade findet mich, richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Auch dazu gibt es natürlich andere Bibelstellen, also die Geschichte von Jona fällt einem ein, oder? Er flieht, ja, er meint sogar, er kann vor Gott fliehen, beziehungsweise vor Gottes Auftrag. Gott findet ihn, natürlich. Und er begegnet ihm auch da wieder mit Gnade und holt ihn zurück. Oder Psalm 139, Abvers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Das ist irgendwie klar, ja. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Das ist vielleicht eher unerwartet. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Ja, Gott geht dir nach und findet dich, egal wo du bist, egal wohin du vielleicht versuchst, dich zu verbergen. Noch ein anderer Gedanke. Gott sieht auch deine verborgenen Gaben und Talente, die du vielleicht selber noch gar nicht entdeckt hast. Oder du hast sie entdeckt und hast sie wieder vergraben, warum auch immer. Weil du sie gering schätzt und nicht denkst, dass sie wertvoll sind. Oder, naja, wenn ich sie jetzt einsetzen würde, wenn jemand merkt, dass ich gut singen, gut musizieren kann, dann müsste ich ja vielleicht ein Lobpreisteam mitmachen, das will ich ja gar nicht. Aber Gott sieht es und Gott möchte vielleicht, dass du diese Talente einsetzt für ihn und für sein Reich und sie eben nicht vergräbst. Ja, und Gott sieht dich bereits so, wie er dich von Anfang an gedacht hat, heilig, tadellos, ohne Flecken und Runzeln, wie es in Epheser 5, Vers 27 heißt. Ja, das sind wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt Flecken und Runzeln oder wir haben Beulen oder wie auch immer man es umschreiben mag. Aber Gott sieht uns bereits so, wie wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, dann wirklich makellos, herrlich, heilig, rein. Wie ein Töpfer, der nimmt am Anfang einen unförmigen Klumpen Ton, aber vor seinem inneren Auge sieht er schon, was daraus werden soll. Und dann, ja, nimmt er sich die Zeit und die Mühe und formt und korrigiert und bringt zurecht und macht es einfach wunderbar. Und das macht er mit jedem von uns. Und er sieht eben bereits das wunderbare Endergebnis. Ja, letzter Gedanke. Unsere Entscheidungen, unsere Handlungen haben Folgen, manchmal weitreichende Folgen, die man manchmal auch nicht mehr rückgängig machen kann. Sollte uns vielleicht auch bewusst sein. Eben die Geschichte, dass Abraham sich da auf Sarahs Vorschlag einlässt und Hagar praktisch als Ersatzmutter nimmt. Dabei wurde eben dieser Ismael gezeugt und geboren und er war dann einfach da und er war dann nicht mehr weg zu diskutieren. Obwohl Gott, wie wir dann eben später lesen, vorhatte, Abraham durch seine eigene Frau Sarah Nachkommen zu schenken, eben den Isaak, und der sollte dann eigentlich der Sohn der Verheißung sein und wurde es dann auch. Und das hatte dann die schmerzhafte Konsequenz, dass Abraham dann eben später tatsächlich seinen Sohn Ismael verstoßen musste. Gott es dann sogar so wollte, dass er dann Hagar und Ismael wieder in die Wüste geschickt hat, wo sie sicher dann wieder erlebt hat, dass Gott sie sieht. Als sie eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, das Wasser im Schlauch war leer und sie dachte nur noch, sie wirft ihr Kind unter einen Strauch, setzt sich ein Stück weit weg, um nicht mit anzusehen, wie er stirbt, und dann erscheint ihr wieder Gott und öffnet ihr die Augen, dass sie die Wasserquelle sieht, die da tatsächlich ist. Ja, trotzdem, einfach keine gute Geschichte, die dadurch sozusagen ins Rollen gekommen ist. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und Gott ist immer wieder gnädig. Gott findet immer wieder auch eine Lösung und einen Ausweg. Aber es ist sicher besser, wenn wir gleich den Weg gehen, den er eigentlich vorgesehen hat. Ja, ich möchte nochmal das Lied singen, vielleicht auch noch ein zweites, was ich noch vorbereitet habe. Und ich habe mir gedacht, jetzt eben zum Jahresende, zum Jahreswechsel, vielleicht will jeder nochmal sich so ein bisschen bewusst machen, was hast du dieses Jahr erlebt? Wo hast du erlebt, dass Gott dich sieht? Ein paar Zeugnisse haben wir schon gehört. Vielleicht mag da noch mal jemand was erzählen. Vielleicht willst du aber auch bloß hier dir einen Zettel und einen Stift nehmen. Und für dich aufschreiben, wo du Gott danken willst, was du für dich vielleicht auch einfach festhalten willst, dass du es eben nicht nächstes Jahr vergessen hast, wo du Gott erlebt hast, wo er dich gesehen hat oder gehört hat, sich um dich gekümmert hat. Ja, und vielleicht auf die Rückseite, wo willst du dir wieder neu bewusst machen, dass Gott dich sieht und hört, egal was du tust, und auch dein Denken und Handeln einfach darauf ausrichten, diese zwei Aspekte. Ja, ihr könnt einfach vorkommen, euch hier einen Zettel und einen Stift holen und aufschreiben. Wir singen nochmal das Lied und dann schauen wir einfach mal, was Gott noch vorhat, noch tun will.